Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super ham. Keine Ahnung.
Der absolute Wahnsinn. Uli Hoeneß hat mich ja immer angerufen und mir gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Aber diesmal habe ich wirklich keine Ahnung. Von den Regeln vor allem. Also es ging ja immer um die Schiedsrichter. Handspiel habe ich sowieso keine Ahnung. Aber jetzt kommt noch dazu, dass ich von Foulspiel auch keine Ahnung mehr habe. Ich gebe allen recht und ich kann nur sagen, armer Max, der hat natürlich sicher mitgelitten.
Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Ich bin kurz davor, dem Kölner Keller ein neues Eingangsschild zu schicken. Nicht mehr Video Assistant Referee, sondern Detektei Kölner Keller.
Weil, also so, genau, so, so ist es.
So große Lupen wusste ich gar nicht, dass es die gibt, die man jetzt anscheinend braucht als Videoschiedsrichter, als Videoassistent, also... Schön, Uli, dass du damit auch direkt reingehst und mit dem gezückten Messer hier durch die offene Tür kommst. Wunderschönen guten Tag erstmal, Gentlemen. Hallo Uli, hallo Timo.
Ja, hallo, servus, grüß euch alle. Ja, das letzte Wiesenwochenende mit dem letzten Spiel zu einem Wiesenwochenende. Denn die FIFA hat sich ja entschieden, den Terminkalender so ein bisschen zu ändern. Und in Zukunft spielen da Nationalmannschaften um diese Zeit. Da bin ich ja gespannt, ob man dann auch mal ein Spiel in München hat. Dann gibt's wenigstens mit der Nationalmannschaft ein Wiesenspiel. Aber es war natürlich ein großes Spektakel. Es war ja der alte Klassiker. Noch nie haben zwei Mannschaften öfter in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Und am Freitag, da waren die ganzen Legenden auf dem Oktoberfest. Und ich habe sie, ja, fast alle habe ich sie erwischen können, die sich da getroffen haben, sind nachher alle zum Spiel gegangen. Es war einfach wieder herrlich zu sehen, Claudio Pizarro, der war ja der Mann, weil er für beide Vereine gespielt hat. Und der hat mir sogar erzählt, war natürlich komplett gut drauf, die Jungs, haben mir auch gesagt, sie möchten bitte am Anfang der Veranstaltung gegen 13 Uhr interviewt werden, weil sie nicht so ganz sicher sind, wie es dann mit dem Sprach- und Satzbau ist, ein bisschen später. Und Claudio hat aber dann noch wunderbar erzählt, dass er zweimal in München gewonnen hat. Er deshalb München total in guter Erinnerung hat. Einmal hat er sogar zwei Tore geschossen. War aber damals, glaube ich, noch ein bisschen leichter für ihn.
Ich wollte gerade sagen, Uli, ich habe gerade mal reingeguckt in die Mannschaft von früher. Und wenn ich mir angucke, wer da noch so für Bremen gespielt hat, also Özil, Diego, Frank Baumann noch mit dabei, Per Mertesacker, das waren noch andere Zeiten. Also so chancenlos wie jetzt beim 0-4 war die Truppe, glaube ich, selten gegen die Bayern, ja.
Ja, das war also auch noch andere Zeiten, weil da, ich habe zum Claudio, ich habe ihn natürlich auch gefragt zum Vergleich von Harry Kane und da hat er nur immer gesagt, ja, also er ist also selten zurückgelaufen, das war immer relativ gefährlich und bei Werder war das einfach eine absolute super Truppe. Giovanni Elber hat sich auch dann erinnert natürlich, mit wem hat er am liebsten zusammengespielt. Ah, ratet mal, mit wem Claudio Pizarro am liebsten zusammengespielt hat über die Jahre.
Christian Lell.
Nein, natürlich nicht. Der hat ihm ja überhaupt keinen Pass gegeben. Christian Lell war ja froh, wenn er hinten irgendwo drin rumgestanden ist. So weit kam der nie vor. Nein, es war wirklich der Kugelblitz, Ailton. Ja? Es war nicht Diego und es war auch nicht Mesut Özil, sondern Ailton. Warum? Weil der noch mehr gelaufen ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute sieht als Claudio Pizarro. Und dem hat er dann immer schön steil gespielt. Der Kugelblitz ist abgegangen. Und dann waren die Tore drin. Ja, also das war schon ganz besonders. Giovanni Elber habe ich auch gefragt. Er hat natürlich brav gesagt, Claudio Pizarro war einer der Besten, mit dem er gespielt hat.
Uli, ich habe mir passenderweise dazu an so einem letzten verregneten Sonntag mal alte Videos auf YouTube angeguckt von alten RAN-Sat.1-Bundesliga-Zusammenfassungen. Da gibt es noch ganze Sendungen und da hast du dann auch Zusammenfassungen gemacht. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, wenn du so erzählst von Giovanni Elber, von Claudio Pizarro, dann denke ich mir so, mein Kindheits-Ich erlebt gerade einen völligen Traum. Also man kann sich das angucken, für absolute Nerds, absolute Empfehlung, weil das ist schon ziemlich witzig mit den ganzen Legenden und Werner Hansch mit dabei und Thomas Herrmann. Ihr alle macht da Zusammenfassung, überragend.
Ja, klare und Römer Kai, den habe ich natürlich auch gefragt, der ist ja immer so ein bisschen reservierter. Der war zwar gut drauf, aber als ich gesagt habe, ja, sag mal was zu Harry Kane, sagt er, andere Zeiten. Das waren einfach andere Zeiten. Das Einzige, was sie auch gemeinsam hatten, er ist auch nicht zurückgelaufen, Römer Kai. Das hat er auch noch irgendwie erzählt. Also es war echt gut. Und dann ging es natürlich um Harry Kane, was der alles drauf hat. Und da ziehen sie alle Chapeau den Hut. Warum? Weil da so viel läuft auch natürlich. Ja, also A, dass er alles reinmacht, super Technik hat, und dass er so wahnsinnig viel läuft, der ist sehr früh. Und Giovanni hat natürlich in seiner typischen Giovanni-Art gesagt, weißt du, damals gab es Gott sei Dank noch niemanden, der die Kilometer gezählt hat, wie viel wir gelaufen sind.
Da kam man noch ein bisschen leichter aus der Affäre.
Chapeau.
Müssen wir einmal, glaube ich, kurz festhalten und würdigen. 100 Tore und dafür hat er 104 Spiele gebraucht. Harry Kane hat an dem vergangenen Wochenende diese Schallmauer durchbrochen, war schneller als Ronaldo, schneller als Haaland. Die haben, glaube ich, alle 4-5 Spiele mehr gebraucht für die 100er-Marke. Ich habe mal geguckt, als du eben die Namen Elba und Pizarro hast fallen lassen. Die wird Harry Kane noch bekommen, was die Bayern-Tore angeht. Elba bei 139 und Pizarro bei 125. Also in dem Kalenderjahr noch machbar für Harry Kane.
Vor allem in dem Kalenderjahr noch. Das finde ich super. Und der hat ja dann nachher auch auf Social Media ein Statement abgelassen. Also ich sage jetzt mal, hätte auch KI formulieren können, aber egal, inhaltlich war es einmal frei, Mannschaft gelobt, Familie gelobt, Kinder gelobt, was weiß ich, Verein gelobt, alles war irgendwie mit drinnen und dann ist er da wieder rausmarschiert und das muss man sich bei Harry Kane vorstellen, der ist einfach so ein Typ, der geht dann immer in einer Plastiktüte, kommt dann immer durch die Mixzone gelaufen und dann sind dann immer die Dinge drin, die er gewonnen hat, also ja sehr oft den Ball, wenn er einen Hattrick geschossen hat. Diesmal das Wiesentrikot, weil er natürlich Spieler des Spiels wurde. Und da hat er sich das Trikot auch mitgenommen. Alles zu Hause in irgendeine Vitrine. Gut, ich weiß, der hat eine Riesenwohnung, ein Riesenhaus, wunderbar. Aber ich glaube, da muss er langsam anbauen.
Und wenn man es mal vergleicht mit dem letzten Torjäger der Bayern, Robert Lewandowski, ist schwierig, finde ich, da sportlich oder fußballerisch Vergleiche zu ziehen oder Unterschiede zu erkennen, weil es einfach zwei Außerirdische sind. Aber wenn man mal schaut, also Harry Kane, du hast es gerade gesagt, sein Post, sein Statement ein bisschen KI generiert, hat es gewirkt. Robert Lewandowski war jetzt auch nie der emotionalste. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Harry Kane tiefer in den Herzen der Bayern-Fans gelandet ist, als Robert Lewandowski das geschafft hat.
Mit Abstand. Also das kann ich nur auch so wiedergeben. Ganz einfach, weil er die Dinger spektakulärer macht und er ist auch irgendwie, obwohl die Statements ja auch alle so ein bisschen aus der Dose sind, ist mit mehr Leidenschaft, was man gar nicht so sagen kann, weil Robert Lewandowski war ernsthaft ehrgeizig, aber er ist den Herzen einfach der Fans ein bisschen näher und er hat auch ein paar bessere Werte, was natürlich Assists und Laufleistung und angeht und Robert war der Mann im Strafraum, Harry ist einfach überall. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob er zurückgeht nach England am Ende der Saison. 65 Millionen Ausstiegsklausel, aber
kann ich mir
dann haben
nicht
die
vorstellen.
Bayern in 104 Spielen bisher 100 Tore bekommen und das dann für 35 Millionen, wenn man das mit den 100 Millionen verrechnet, auch keine schlechte
Und ein
schlechte
bisschen
Gute.
Gehalt, 2,50 Mark noch.
Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen drauf ankommen, auch Thema Champions League, das ist ja auch in seinem Statement nochmal klar geworden nach dem Spiel, dass er das schon auch genießt, dass er jetzt Teil dieser ganz großen Nächte ist. Wo wäre er das dann in England? Wo hat er diese fast schon Garantie, mit dabei zu sein, wenn ich bei den Bayern, gerade wenn er merkt, die Mannschaft wächst so zusammen, wie sie gerade zusammenwächst, weil das hat viel von den Bayern, die Uli die letzten 20 Jahre einfach täglich begleitet hat. Also, dass du das Gefühl hast, eigentlich brauche ich das Spiel gar nicht gucken, weil sie gewinnen es eh. Und trotzdem will ich es gucken, weil sie einfach so unfassbaren Fußball spielen. Also, das ist ja eigentlich so ein Paradoxon. Das Schöne am Fußball normalerweise ist, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Bei den Bayern wissen wir es gerade und trotzdem macht es einfach unendlich viel Spaß zu gucken. Ich glaube, das ist das größte Kompliment. Ich glaube aber auch, dass Harry Kane, also er wirkt schon so, dass er sich wohlfühlt, dass er schon noch länger da bleiben will.
Voll.
Und das nach den Diskussionen übrigens, ich erinnere mich noch, dass diskutiert wurde, 100 Millionen zu viel, dass er vielleicht Lewandowski nicht ersetzen könnte.
So aktuell ist es also 1 Million pro Tor, die er gekostet hat. Und er wird immer günstiger, je mehr Tore er schießt. So kann man es aus Bayern Sicht sich, glaube ich, schön rechnen. Ich verstehe aber überhaupt gar nicht, warum jetzt, gut, jetzt ist dieses Detail mit der Ausstiegsklausel rausgekommen, aber warum das jetzt ernsthaft diskutiert wird. Es gibt aus meiner Sicht keinen einzigen Grund für einen Wechsel.
Ja, weil es bei Bayern ansonsten auch nicht viele Gründe sportlich gibt, dann ist das einfach so. Und apropos Champions League, also wenn ich dann sehe, wie so ein Junger wie Tom Bischoff da aufgespielt hat, der von Anfang an zum ersten Mal spielen durfte, muss ich sagen, absolut Chapeau. wenn man dann denkt, dass Musiala hoffentlich zurückkommt und Davis, dann sind sie auch bei der Champions League mit dabei, brauchen sie sich vor niemanden verstecken. Und dieser Tom Bischoff, noch mehr imponiert als im Spiel, hat er mir beim Interview, der hatte diese perfekte Mischung aus Selbstbewusstsein, nicht drüber sein und trotzdem klar zu sagen, dass er da rein will, dass er sich nicht verstecken muss vor keinem, der da mitspielt, wer bei Bayern ist und dann Startelf spielt, der weiß schon, warum er dann da drin ist und ganz sympathisch rüberkommt, komplett authentisch, frischer, junger Bursche. Also wenn der so weitermacht, dann könnte der auch, also in Anführungsstrichen, bis nicht zu früh verschreien, so eine Führungsfigur, so ein Aushängeschild werden, wo du ja als Reporter, wissen wir ja alle, du hast nicht so viele, die wirklich inhaltlich gut was zu sagen haben und das dann auch noch perfekt transportieren. Also da muss ich sagen, Chapeau Tom Bischoff. Und dann hat er noch zwei andere eingewechselt, der gute Vincent Kompany. Ich glaube, da hat er ein bisschen Druck gehabt jetzt vom Verein, dass er endlich mal die Jungen spielen lassen soll.
Ist aber aufgegangen. Und zum Thema Tom Bischoff, ich habe letzte Saison nach seinem letzten Spiel für die TSG Hoffenheim, das gegen seinen neuen Arbeitgeber war, gegen die Bayern, habe ich mit ihm Interview gemacht. Er wurde dann ausgewechselt, hat Rotz und Wasser geheult, weil ihm die TSG wirklich über die Jahre, da wurde er auch ausgebildet. Seine Mutter hat ihn immer 60 Kilometer, glaube ich, hin und zurück jeden Tag zum Training gefahren. Ist ihm echt ans Herz gewachsen. Danach hat er ein sehr, sehr sympathisches Interview gegeben. Und ich weiß nicht, ich habe ihn gefragt, so, und hast du dich jetzt schon mal mit den neuen Kollegen unterhalten? Nämlich mit seinen jetzt bald Mitspielern dann. Und hat er gesagt, ja, den einen oder anderen, den kenne ich jetzt schon und verstecken werde ich mich nicht. Und da dachte ich so, okay, reden wir vielleicht in 3-4 Monaten nochmal. Aber er nimmt diese Aufgabe sehr, sehr gut an.
Ja, und es ist ja nicht so einfach, dass du nicht überheblich wirkst, ja. Wie damals Cuisons, als der zu Bayern kam, hat er so getan, wunder mich, dass ich nicht so ein permanenter Stammspieler bin, der er nie wurde. Nein, er findet genau diese wunderbare Balance zwischen Selbstbewusstsein, trotzdem Bescheidenheit, aber mit einer klaren Botschaft, und zwar in jedem Satz, in jedem Nebensatz, mit jedem Ausrufezeichen und Komma, ich will da rein.
Und dass die Bayern gegen Werder Bremen vielleicht auch mal so den zweiten oder 1,5. Anzug bringen. Das war nicht immer so. Wir hatten es eben, ist schon ein paar Mal gefallen, der alte Klassiker. Den Jüngeren muss man das, glaube ich, erklären, Uli. Und du hast auf deinem Wiesenbesuch auch einen Werderaner Fanclub getroffen, der aber tief im Süden verankert ist. Wie war das?
Ja, das war gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Und dann bin ich in Recherche gegangen und dann sehe ich Fischkepf Landshut. Also bayerischer geht schon mal gar nicht. Und das waren dann auch wirklich 4 junge Burschen, die dann zu mir auf die Wiesen gekommen sind. Ich habe sie eingeladen, habe dann einen Live-Act gemacht für Sky Sport News vom Oktoberfest. Und der Tobi, der das gegründet hat, der konnte das gar nicht fassen. Der hat mir zurückgeschrieben, irgendwie so anonym, ob ich denn irgendwie beweisen könnte, dass ich wirklich bei Sky arbeite. Weil er hat gedacht, er wird komplett verarscht. Irgendjemand will ihm auf die Rolle schieben. Und dann kamen die und waren natürlich komplett begeistert. Den Fanclub gibt's doch gar nicht so lange. Vor 2 Jahren 50 Mitglieder, 4 davon waren jetzt auf der Wiesn mit dabei und haben sich ein Loch im Bauch gefreut und haben natürlich schon gehofft, dass sie den Punkt mitnehmen. Aber die Aussichtslosigkeit hat sich in manchem Nebensatz dann schon auch erschlossen. Von den Jungs auf jeden Fall war ein Riesenspaß und ich find's einfach toll, dass 4 Bayern, also aus Landshut, es waren auch keine zugereisten Fischköpfe aus Bremerhaven oder Bremen, nein, es waren original Niederbayern, dass die dann Fanclub haben. Also da muss ich nochmal Chapeau und Grüße nach Landshut zu die Fischköpfe.
Respekt, sehr schöne Geschichte. So, Harry hat die 100 und ich würde sagen, wir machen jetzt mit 10% Harry Kane weiter, nämlich mit 10 Toren vom Samstagabend.
Was war denn da los?
Timo, geile Schluss 20 Minuten von Gladbach mit diesem Viererpack. Blöd nur, wenn du vorher halt in den ersten 70 6 kassierst, dann geht die Rechnung nicht auf.
Ja, es war wie ein Fiebertraum, wirklich. Also dieses Fußballspiel, man hatte ja wirklich hinten raus noch das Gefühl, boah, wenn das jetzt noch 3-4 Minuten länger geht, dann könnte Gladbach hier wirklich noch was erreichen, weil Frankfurt völlig das Spielen eingestellt hat. Besonderes Spiel, auch wenn wir da so ein bisschen auf die Zahlen gucken. Das erste Mal seit 2013 in der Bundesliga, dass 10 Tore oder mehr gefallen sind. Das letzte Mal waren die Bayern auch involviert beim 9-2 gegen den HSV. Das war ein ganz besonderer Abend. mit unglaublich guten Frankfurtern, mit einem unfassbaren Can Usun, was der aktuell spielt. Nicht von dieser Welt, bin ich jedes Mal traurig.
Den hatte ich ja in der Glaskugel, ne?
Ja, den habe ich vor allem in meinem Kickbase-Team. Deswegen war es ein wunderschöner Samstagabend. Also bei ihm bin ich jedes Mal traurig, dass der nicht mehr für Deutschland spielen kann, leider, weil er schon für die Türkei gespielt hat. Weil der ist ein unfassbares Talent, steht jetzt auch bei 5 Toren. War so ein bisschen der Inbegriff dieser Frankfurter Startphase. Und Gladbach war da schon erschreckend, leider, ja.
Can Usun dreht richtig auf, ne? Also letztes Jahr nicht so richtig hundertprozentig in Tritt gekommen, der Wechsel von Nürnberg dann nach Frankfurt von Liga 2 in Liga 1. Da hat er ein bisschen Zeit gebraucht, finde ich aber auch
weil
sehr
der
stark
ist 18
von den
oder
Frankfurt.
Was?
Ja,
Max,
eben.
Bitte.
Also ja. Lass mich zum Punkt kommen. Fand ich sehr, sehr stark, wie die Frankfurter damit jetzt umgegangen sind, dass sie ihm dieses Jahr gegeben haben und dass sie jetzt in Saison 2 direkt von Anfang an so auf ihn setzen und er zahlt es wirklich zu 100% zurück. Und wenn wir bei Prozentzahlen sind, 0% bei Gladbach, muss man wirklich sagen, also wie die auseinanderfallen aktuell, das ist der bisherige Tiefpunkt, muss ich sagen, einer ganz, ganz schlimmen, nicht nur Saison, sondern Zeit. Also diese Trennung von Seoane, die kam aus meiner Sicht viel, viel zu spät. Der war so nach meiner Wahrnehmung auch bei so ein paar Gladbach-Fans, habe ich in meinem Umfeld so nach Spiel 3-4, was er gemacht hat, und das ist ja schon eine Ewigkeit her, haben schon viele gesagt, boah, der macht bei uns nicht lange. Und das war irgendwie so ein ganz, ganz langsam dahin siechender Tod unter ihm, wenn man es mal martialisch
ja,
ausdrückt.
Man hat doch immer so einen Eindruck. Schau dir doch einfach an. Gerardo Seoane mag ein perfekter Fußballlehrer sein, hat ja auch schon Erfolge hinter sich. Aber zum Fußball und Trainer, da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Zusätzlich musst du noch ein guter Psychologe sein, das weiß ich nicht so, wenn ich dann den Umgang mit dem einen oder anderen Spieler sehe oder was ich da gehört habe. Und dann musst du natürlich in der Außenwirkung auch da sein. Klar, Jürgen Klopp gibt's nicht immer wieder, aber Seoane, es war ja der größte Langeweiler, der mir seit langem untergekommen ist. Und da gibt's ja auch so ein paar Beispiele. Ja. Also der David Siebers in Bochum, der wird's jetzt auch nicht mehr lang machen, weil der hat ja auch eine Außenwirkung wie eine Schlaftablette. Und wenn der auf den Spielern oder da seine Ansagen auch so macht, dann wird da nicht viel rüberkommen. Und da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn das dann in so einem Siechtum ist. Ole Werner, bei dem muss ich sagen, Chapeau, der macht ja nach auch so manchmal nicht so den frischesten Eindruck, aber die Ansage in der Kabine, die ich da gehört habe auf Englisch, da muss ich sagen, absolut Chapeau, das wird einer. Also zumindest, wenn es um Motivation geht, Fußballlehrer scheint da auch ausgezeichnet zu sein, aber was da in Gladbach abgeht, ist natürlich schon absolut der Wahnsinn.
Am Ende können wir es, glaube ich, ganz gut unter Überzeugung zusammenfassen. Also bei Gladbach und das Seoane auch schon in der vergangenen Saison gefühlt keine Überzeugung für das ganze Projekt, auch mit dem Umfeld gemeinsam nicht. Das darf man bei Gladbach ja nicht unterschätzen. Gleiches gilt auch, leider habe ich so das Gefühl, für den Mann über den Trainern, für Roland Wirkus. Auch da fehlt mir so ein bisschen die Überzeugung, in die richtige Richtung gemeinsam zu gehen und dass dieser Club gemeinsam eine Richtung einnimmt. Weil ich glaube, mit Überzeugung sind falsche Entscheidungen immer zu korrigieren, aber so wird das nichts werden. Sie werden Tim Kleinig zurückkriegen, okay, aber dann, ja.
Wenn man Don Rollo gehört hat, wie er gesagt hat, dass er den Gladbacher Vorstand überzeugen musste, überhaupt Kleindienst zu verpflichten, die waren alle da dagegen, dann scheint auch da so ein paar Dinge nicht so gut zu laufen, weil ich glaube nicht, dass Roland Wirkus so viel Einfluss hat, dass er das ohne das Zutun des Vorstands alles machen darf und Rainer Bonhoff da noch mitredet und. Und die sind einfach, glaube ich, nicht aktuell aufgestellt und nichts gegen Eugen Polanski, aber die Fans mögen den, aber ich glaube, das geht auch in die Sackgasse, weil wenn du dann in deinem zweiten Spiel, wenn dich dann die Jungs schon so im Stich lassen, das kann nicht laufen. Und ich glaube, Stallgeruch ist nicht immer das Beste. Da muss manchmal einer kommen, von außen draufschauen und sagen, ey Jungs, müssen wir anders machen. Siehe übrigens Vincent Kompany beim FC Bayern.
Ich glaube auch, dass mit Eugen Polanski, das wird keine dauerhafte Lösung werden. Ich finde, der Gladbacher Verzweiflungsgrad, der kommt ganz gut rüber, wenn wir einfach mal auf den Ticker von diesem Spiel schauen. In der Kicker-App. Könnt ihr alle nachvollziehen. 1-0 in der 11. Minute, 2-0 in der 15. In der 35. dann das 3-0 für die Frankfurter. Dann wird Florian Neuhaus eingewechselt, der 1, 2, 3, 4 Millionen von Don Rollo bekommt. Finde ich schon mal irgendwie eine sehr, sehr spicy Randnotiz, dass er dann kommt, so nach dem Motto, scheiße, jetzt brauchen wir ihn doch. 39. Minute, 0-4. Ja, also so viel, was da, glaube ich, im Raum steht bei den Gladbachern. Die müssen reinen Tisch machen, wirklich einen Neustart. Rocco Reitz müssen sie behalten und der Rest ist, finde ich, austauschbar.
Das Schockierendste fand ich fast sogar das Gegentor dann in der 46. Minute. Wenn man sich anguckt, die gehen mit 0-5 in die Pause, sind völlig am Boden und man kann sich vorstellen, man haut die klassischen Sprüche raus, Männer, es steht 0-0 und wir fangen von vorne an. Und direkt in der ersten Minute gibt's das Fünfte. Also, dass sie so zurückkommen, finde ich echt respektabel. Das liegt echt aber auch dran, dass Frankfurt im Prinzip nicht mehr anwesend war. Aber das Gegentor, da war ich dann auch gebrochen, so auch für die Gladbacher, weil ich das Gefühl hatte, okay, es stimmt einfach nicht. Es ist eine dramatische Situation.
Ja, aber man muss auch die Personalie, Florian Neuhaus, finde ich schon interessant. Also gut, dann hat er da nach ein paar Bier da das erzählt auf Mallorca. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, war im Urlaub, war weg, dann schwamm drüber, war jetzt nicht super, machen wir.
Kannst du aber heute nicht mehr machen.
Aber
wenn dieses Video kursiert, dann ist es raus.
Dann ist, ja, aber dann musst du ihn, dann, du musst, wenn du ihn dann sanktionierst und ihn behalten willst, dann musst du ihn aber so sanktionieren, dass man sagt, okay, kommt nicht wieder vor, das und das, aber ihn dann nicht bei der Vorbereitung mitmachen zu lassen. Die wichtigsten 3 Wochen für eine Mannschaft, wo die zusammenspielen und ihn aber trotzdem im Kader lassen und ihn dann nach 30 Minuten schon einwechselst, das geht nicht. Entweder musst du ihn dann verkaufen, sagst du gehst, du bist raus bei uns oder eben nicht. Und das zeigt
das,
ja
das,
schon
das ist den ja das, Umgang, was ich meine,
dass
Uli.
Du keinen Plan hast.
Das, genau das ist ja das, was ich meine bei den Gladbachern. Es wurde ja darüber spekuliert jetzt bei Neuhaus, dass er zurück zu Düsseldorf geht, wo er schon mal eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hat, wo er auch wirklich zum gestandenen Spieler geworden ist. Ich glaube, am ersten Spieltag habe ich dann Klaus Allofs auch gefragt, den Düsseldorfer Manager, stimmt das? Ist da was dran? Und da hat er nur mit den Augen gerollt. Woher sollen die denn 2, 3, 4 Millionen für einen Spieler haben? Also die zahlen max 1 Million und Neuhaus sagt jetzt nicht, okay, dann verzichte ich auf 3. Also dass das Ding nicht gut gehen konnte, das war eigentlich von vornherein klar. Und jetzt hast du halt einen da, der diese 4 Millionen verdient. Du denkst dir, okay, der Mannschaft würde ja sportlich auch weiterhelfen. So richtig rehabilitiert ist er aber trotzdem nicht. Und was machst du mit ihm? Wechselst ihn ein, wenn es 0-3 steht in der 35., 36. Minute? Also da stimmt so viel vorne und hinten nicht und ich finde, das ist alles an diesem Beispiel sehr, sehr gut festzumachen.
Blaulicht an.
Kommen wir rüber zur Partie Heidenheim gegen Augsburg, bevor wir über die sportliche Situation sprechen, die für Sandro Wagner immer unangenehmer wird. Erstmal zu dem, was viel wichtiger ist, nämlich zu der Gesundheit, hoffentlich Gesundheit von dem Fan, der sich schwer verletzt hat auf der Heidenheimer Tribüne. Der soll da gestürzt sein. Was genau da passiert ist, das können wir zur aktuellen Stunde nicht sagen. Jedenfalls gute Besserung. Wir haben noch kein Update. Uli, du hast mal versucht, beim Verein bei den Heidenheimern nachzufragen, aber auch da nicht wirklich was Neues, ne?
Nein, es ist der Stand. Also wir zeichnen am Montagvormittag auf und der Stand ist der gleiche. Er konnte stabilisiert werden, noch im Stadion wurde abtransportiert und einen neuen Stand haben wir zu dieser Stunde immer noch nicht. Da kann man nur sagen, gute Besserung und hoffentlich kommt er wieder auf die Beine.
Schwer jetzt die Kurve zu kriegen von dem, was wirklich wichtig ist, zu dem, was irgendwie sportliche Unterhaltung heißt, aber davon sieht man nicht viel bei Augsburg. Timo, du hast es dir mal ganz intensiv angeguckt. Also wir waren ja Sandro verzaubert nach Spieltag 1, haben uns schon irgendwie in Augsburger europäischen Nächten gewähnt in der nächsten Saison mit dem Leader Sandro Wagner. Danach kam dann nicht mehr viel. Bei mir hat es dann tatsächlich so bis zum letzten Spieltag gedauert, bis es auch so angekommen ist, dass viel Hype ist, aber wenig Ertrag. Aber muss man jetzt wirklich sagen, das droht gegen die Wand zu fahren mit dem FCA und Sandro Wagner?
Ich bin ja gerne der ausgeglichene Part hier. Ich erinnere mich noch nach dem ersten Spiel, der Hype war riesig. Auch da haben wir hier in diesem Podcast schon drüber gesprochen, dass das Spielglück auch durchaus auf der Seite der Augsburger war, damals da in Freiburg. Da hatten sie im Prinzip im richtigen Moment auch echt die große Portion Glück mit dabei. Deswegen gewinnen sie dieses Spiel. Deswegen war ich nie der Fan davon, nach einem Spiel diesen Hype so auszurufen. Jetzt sind es 4 Niederlagen in Folge. die nicht gut aussehen. Vor allem dieses Ding gegen Heidenheim sieht einfach sehr, sehr schlecht aus. Ich fand, die anderen Niederlagen kann man alle noch erklären. Mainz hatten sie sich schon geärgert, in Überzahl noch 2 Gegentore zu kassieren. Jetzt aber gegen Heidenheim, die seit Mitte März kein Heimspiel mehr gewonnen haben, war im Prinzip ein Pflichtsieg, war der Moment, wo man Stärke zeigen konnte. Das haben sie überhaupt nicht getan, waren offensiv unterirdisch. Ja, und jetzt hat Sandro Wagner eine Aufgabe. Augsburg generell Negativflow ohne Ende, 8 der letzten 9 Spiele verloren. Der muss da jetzt den Bock umstoßen. Endlich mal so eine schöne Phrase. Aber ja, also er wird Diskussion bekommen jetzt.
Ich glaube einfach,
definitiv.
Ich könnte dem Sandro, weil er auch bleibt weiter der interessante Trainer, er bleibt weiter derjenige, der natürlich polarisiert. Und ich glaube auch, egal ob das gut geht in Augsburg oder nicht, er wird eine große Trainerkarriere vor sich haben. Vielleicht muss er da noch lernen. Aber das war natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Und auch nachher zu sagen, ja, wir haben da ein bisschen Pech und wir haben so und so gemacht. Also ich zitiere zu diesem Spiel gerne, ich habe es diesmal wieder im guten alten Hörfunk gehört, im Auto. Und da hat André Siems vom BR gesagt, der das Spiel übertragen hat. Also wohlwollend war es im Mittelfeld ein Abnutzungskampf der beiden Mannschaften, nicht so wohlwollend gesehen, war es einfach ein Grottenkick von beiden Mannschaften. Und Augsburg war noch viel grottöser als die Heidenheimer. Und ich glaube, da liegt mehr Wahrheit dann drin. Und die große, ja, ist so. Und die große Frage ist natürlich.
Was ist denn grottös für ein Wort?
Das ist, wenn du die Grotte einfach ein Adjektiv draus machst, ja, dann kommst du auf grottös, ja.
Grottös.
Auf jeden Fall, also ich habe mir ja überlegt, wie ich mit Stefan Reuter auf der Wiesn da mal gesprochen habe, der war natürlich auch bei den Legenden dabei. Der hat auch gesagt, muss man einfach das ganze System umstellen, um Imagewechsel hinzubekommen, also offensiv zu spielen und schöneres Spiel fürs Augsburger Publikum zu generieren und. Und da ist mir sofort eingefallen, du kannst eigentlich auch Atletico kopieren. Als ekligste Mannschaft weltweit, Thomas Müller hat gesagt ja mal, die größte Rabaukentruppe im Fußball. Ja, dann bist du die größte Rabaukentruppe in der Bundesliga. Ist auch vielleicht nicht das schönste Image, aber auch eins, mit dem man sicher gut Trikots verkaufen kann und einfach ein Image kreieren kann. Und ob der Sandro das hinkriegt, also im Moment sieht's nicht so aus, von den Rabauken zum schönen Fußball umzukehren.
Ja, in England reden sie immer davon, be careful what you wish for. Bestes Beispiel dafür war West Ham United. Die hatten jahrelang David Moyes als Trainer. Auch der galt jetzt nicht als besonders sexy, als ausdrucksstark und der Fußball war eher langweilig. Die haben aber unter anderem die Conference League gewonnen, waren immer im gesicherten Mittelfeld, hatten so leichten Anschluss mal nach Europa und die wollten dann auch vor einem Jahr ganz groß auftrumpfen, haben Lopetegui geholt, der Realtrainer war, der spanischer Nationaltrainer war. Ja, der war nach ein paar Monaten wieder weg. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben sie an diesem Wochenende Graham Potter, den Nachfolger von Lopetegui, auch schon wieder entlassen, haben Nuno Espirito Santo geholt und probieren jetzt den x-ten Neuanfang. Einfach auch, weil dieser Verein mehr sein wollte, als er vielleicht in diesem Moment war. Ich denke da bei Augsburg auch manchmal so ein bisschen dran, weil ich eben auch das Gefühl hatte, Jestorup, letzte Saison hatten die eine Phase, 12 Spiele, glaube ich, ungeschlagen, kaum Gegentore kassiert und hatten so ihre eigene Identität. Jetzt suchen sie gerade eine neue. Fairerweise müssen wir aber auch, glaube ich, Sandro Wagner die Zeit geben, diese Identität zu erarbeiten. Und dass Augsburg mal 4 Spiele in Folge verliert, kann dem FC Augsburg auch passieren. Wirkt, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn Sandro Wagner da steht mit den großen Sprüchen. Ist aber, glaube ich, alles noch so weit, dass man es reparieren könnte. Trotzdem wird der Druck jetzt groß werden.
Kämpfen, Glück und Jubel.
Dann schauen wir mal weiter zu einer Mannschaft, die immer gewinnt, egal wie gut oder wie schlecht der Gegner spielt, nämlich der BVB. Scheint der wirkliche Verfolger für die Bayern zu werden. Ich finde es irgendwie toll, wie Niko Kovac das hinbekommen hat. Auch eher pragmatischer Ansatz. Und er weiß ja, vorne die Jungs, wenn die funktionieren, schießen die Tore. Und Nico Schlotterbeck, da sieht man einfach, dass er beste deutsche Verteidiger ist mit Abstand. Wenn du reinkommst nach so einer langen Verletzung und gleich das ganze Spiel quasi an dich reißt, muss man sagen, Chapeau. Ich hoffe, das bleibt so.
Nico Schlotterbeck, bester deutscher FIFA-Spieler ist er auf jeden Fall. Da hat er schon richtig abgeräumt. Bester Innenverteidiger, ja, würde ich tatsächlich auch mitgehen. Lass uns ihm noch mal 1-2 Monate Zeit geben. Ich glaube aber, wenn wir Richtung Weltmeisterschaft schauen, der wird eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Vor allem, weil er, glaube ich, auch von seinem Mindset her das jetzt langsam aber sicher sehr für sich proklamiert. Bei der U21, als er Europameister geworden ist, da war er auch der absolute Leader. Das ist eine Rolle, die gefällt ihm gut. Ich möchte aber gern mal über Adeyemi sprechen. Ist das so gut, so sicher, wenn du dich immer auf Tore von Karim Adeyemi verlassen musst, aus Dortmunder Sicht? Weiß ich nicht.
Ja, das ist eine gewisse Gefahr. Aber ich glaube, auch er hat dazugelernt, muss man ganz ehrlich sagen. Karim Adeyemi hat ja immer so einen Stempel des Problemkinds auf dem Rücken gehabt oder auf den Oberschenkeln, egal wo. Und der hat scheinbar das schon jetzt begriffen, wie es lang geht. Und wie gut der ist, ist unglaublich. Und wenn er das halten kann, wenn die Dortmunder das hinbekommen haben, dann Chapeau.
Ich finde auch die Art und Weise, wie er spielt, aktuell echt beeindruckend gegen Mainz. Auch wieder die meisten Sprints. Der ist extrem intensiv unterwegs. Die Abschlüsse haben wir letzte Woche ja auch schon mal besprochen. Plötzlich haut er da Dinger mit 125 km/h raus. Gegen Mainz sprintet er 35,8 km/h. Das sind Weltklassewerte. Die bringt er aktuell konstant. Das war ja sein Thema. Wir hoffen einfach mal, auch für den deutschen Fußball, dass diese Konstanz so ein bisschen anhält. Dann finde ich den auch herausragend gut. Dann geht's auch ohne Guirassy übrigens. Oberschenkelprobleme sollen nichts Schlimmes sein. Trotzdem, wenn der ausfällt, dann könnte dieser Dortmunder Flow schneller vorbei sein, als wir denken. Weil ich finde, der ist schon noch der Wichtigste bei denen. Und trotzdem jetzt Adeyemi auch Brand. Super Spiel gemacht.
Ja, ist ja klar, wunderbar. Und alles natürlich über stabiles Mittelfeld, da muss man natürlich sagen, Metscher und Sabitzer machen das. Da wird der Vater von Bellingham wahrscheinlich bald wieder im Kabinengang stehen und Sebastian Kehl beschimpfen, warum sein Sohn nicht spielen darf. Aber der wird nicht vermisst und Emre Can wird sich auch, der ja noch im Krankenstand ist, wundern und wird wissen, dass es nicht so einfach da wieder reinzukommen. Also BVB muss man sagen, ja. Cool.
Seit 4 Bundesligaspielen auch ohne Gegentor. 1 noch, jetzt nächste Woche gegen Leipzig. Das wäre dann eingestellter Clubrekord. Also Niko Kovac hat da ganz gut was zusammengestellt.
Sehr und gut. Jetzt ist hier vorbei.
Ja, Max.
Mit der Eintracht. Mit dem Frieden. Jetzt wird's hässlich, laut und unsachlich.
Der Flop der Woche.
War das der erste genau. Elfmeter der Bundesliga-Geschichte, den wir gesehen haben, ohne dass der... Gestern habe ich ihn nicht den Gefaulten, sondern den Berührten genannt. Ermedin Demirovic. Ohne dass der Stürmer überhaupt zu Boden geht und selber merkt, dass da ein Foul hätte vorliegen können.
Bei mir hat sich sofort alles gekreiselt. Denn erst habe ich mir gedacht, okay, da wird einer gefoult, kommt irgendwie aus dem Tritt und nur weil er nicht fällt, kriegt er keinen Elfmeter. Also ist es gerecht. Dann habe ich mir das angeschaut und dann ist mir etwas aufgefallen, glaube ich, was der Beweis ist. Was ich auch schon mal gesagt habe mit der Challenge von außen, dass man sowas nicht reviewen darf einfach, weil Demirovic, wenn der wirklich gefoult worden wäre, dann hätte er sich nachher beschwert. 100%. Hätte er zum Schiedsrichter gesagt, Mensch, ich bin doch gefoult worden, deshalb bin ich aus dem Tritt gekommen. Aber dass er das nicht gemacht hat, das zeigt doch, dass er selber gar nicht das so wahrgenommen hat als faul, sondern halt irgendwie Kampf um den Ball, was war. Ich glaube, das ist auch nicht die Aufgabe des VAR. Der soll falsche Entscheidungen korrigieren. Also Max, ich kann dich komplett verstehen. Mit deinem FC-Herz war das die größte Ungerechtigkeit, die passieren kann.
Aber es hat ja nichts damit zu tun. Also das muss man ja wirklich mal jetzt gesondert sehen. Also egal aus welcher Einstellung du dir das anguckst, das ist eine Berührung. Es ist völlig klar. Also Schwäbe trifft ihn an der, jetzt wird immer gesagt, Achillessehne, das klingt so dramatisch, er trifft ihn an der Ferse. Aber in einem Maße, das ihn noch nicht mal außer Tritt bringt. Du hast eine Einstellung, da filmst du ihm quasi ins Gesicht, der kommt auf die Kamera zugelaufen. Der kommt nicht einmal aus dem Tritt, der zieht nicht vor Schmerz, vor was auch immer, den Fuß hoch, was auch immer, oder zieht die Hacke nach, wie man es ja auch ausdrücken könnte. Der läuft einfach ganz normal weiter vom Tor weg, aus dem Strafraum raus, hat den Ball viel zu weit vorgelegt. Es kommt ein Kölner, der klärt ihn, den räumt er ab. Danach hält er sich übrigens den Spann, mit dem er den Kölner getroffen hat, nicht hinten die Achillessehne oder Ferse. Auch das ist interessant. Er guckt nicht zum Schiedsrichter. Und da frage ich mich wirklich, was mit diesen Videoschiris los ist, dass sie sich da einmischen und sagen, dass da ernsthaft ein Foul passiert ist. Timo, ich weiß nicht, auf wessen Seite du dich jetzt stellst. Ich war gestern bei Sky, habe gestern im Studio die Sendung moderiert. Und ich war mit meiner Meinung relativ alleine. Und das verstehe ich bis heute nicht.
Ja, ich habe euch hier auch ganz interessiert zugehört, weil ich es wirklich auch anders sehe. Also es ist jetzt hier 2-1, ihr gegen mich. Aber ich denke mir wirklich, das war ja im Anschluss auch ein Argument, wenn Demirovic in dieser Situation zu Boden geht, wie es wahrscheinlich 90% der Stürmer machen würden, würden wir jetzt nicht darüber diskutieren, weil eben der Treffer ganz klar da ist, mit offener Sohle auf den Fuß hinten. Und Demirovic, das ist dann natürlich Interpretationsfrage, kriegt er dadurch den Schritt so ein bisschen verlangsamt, dass er nicht mehr an den Ball kommt oder nicht, möchte ich mich gar nicht dran beteiligen. Aber selbst Marvin Schweber hat es ja nach dem Spiel gesagt, ja, wenn ich das so sehe, dann muss man das halt pfeifen. Also er trifft ihn mit offener Sohle hinten auf dem Fuß und dann gibt es kaum Diskussion. Ich war, jetzt klinge ich sehr klar, ich war gestern auch sehr zwiegespalten, weil ich erstmal da saß und auch diese ganzen Gedankengänge hatte und dachte, okay, wurde er überhaupt richtig getroffen? Hat es ihn in irgendeiner Form behindert? Weil wo ist Kontakt und wo fängt Foulspiel an? Das ist dann natürlich die große Frage, die drüber steht. Weil sonst fangen wir bald an, bei Eckbällen zu gucken, ob irgendwer nicht irgendwem noch auf dem Fuß stand.
Deswegen ja, oder den Arm berührt. Das reicht ja dann auch. Ja. Aber er kann eine Situation faul sein, in der der Gefaulte nicht merkt, dass er gefault wird.
Ja.
Das ist die Frage, die drüber steht. Ja, es ist super schwierig.
Und Demirovic ist jetzt keiner.
Und trotzdem habe ich für mich vom Trefferbild her das Demirovic Gefühl, dass man diesen keiner, der Pfiff irgendwie genauso geben muss.
Trefferbild finde ich ein ganz schlimmes Wort.
Demirovic ist keiner, der sich
Schönredewort. Ja, das also, möchte ich an dieser Stelle hier immer sagen.
Hätte, da Trefferbild, hätte er schön, ja, Trefferbild. Die Arme ist gut, aber nachher zumindest gesagt, hey, das war faul, ich bin nur weitergelaufen. Also, oh, nee, Challenge, kein VAR mehr. Da hätte mich niemand gechallenged. Nee,
also was man ja sagen muss, also erstmal gut von Demirovic, dass er sich auch danach hinstellt und vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür macht, nicht bei jeder Berührung direkt zu Boden zu gehen. Steht er bei mir eh nicht in dem Verdacht, das zu tun, hat er gestern dann nochmal bewiesen. Aber anders kann man auch sagen, er ist nicht gefallen, weil er gemerkt hat, das ist kein Foul. Und wie gesagt, wofür haben wir den Videoschiedsrichter? Für klare Fehlentscheidungen. So. Und wenn wir jetzt anfangen, ich habe gestern im Studio gesagt, bitte legt mir da nochmal eine Lupe drauf auf diese Szene, damit wir überhaupt die Fußberührung an der Ferse von Demirovic von Schwäbe sehen. Und das kann doch nicht Sinn und Zweck des Videoschiedsrichters sein, dass er jeden Zweikampf sich anguckt und jede Berührung, die dann womöglich vorlag, ohne dass sich ein Mensch beschwert hat. Und das ist immer noch der beste Indikator. Wenn sich keiner beschwert, dann ist es auch kein Foul. Dafür haben die Jungs, glaube ich, ein Gefühl, das gut genug ist da draußen.
Und trotzdem, wenn Marvin Schwebe sich nach dem Spiel hinstellt und der Keeper, der das Foul begangen hat, sagt, jo, das ist ein Foul, dann ja, gehe ich auch schon wieder mit, dass man diesen Pfiff ebenso geben kann. Aber ich sage halt immer wieder kann. Deswegen, ich glaube auch, wenn der VAR nicht eingegriffen hätte und das Spiel weitergelaufen wäre, hätten wir auch im Anschluss niemals über diese Szene diskutiert. Und da sind wir dann wieder bei diesem Eingriffsthema. Warum greift man da ein? Wenn es von vornherein gegeben worden wäre, hätte man ihn stehen lassen müssen. So als VAR-Eingriff tut es mir auch schon weh. Da bin ich ehrlich.
Also,
den gebe ich euch.
Wenn das so gemacht, dann sehen wir demnächst nur noch ganz wenig Fußball.
Ja, Max, keine Panik. Wird nicht mehr passieren. Ich glaube, das sehen die Schiris auch so. Schwamm drüber, VfB, das muss man auch sagen, hat verdient gewonnen, waren die bessere Mannschaft. Dürfen wir noch festhalten, ich weiß nicht. Oder waren die Kölner besser, Max? Ich weiß nicht. Also insgesamt auf jeden Fall.
Nein, ging schon klar. Ja. Ging schon klar. Also VfB, die haben ja einen kleinen Einlauf bekommen vor dem letzten Wochenende vom Coach, der gesagt hat, ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen mehr Laufbereitschaft würde ich mir wünschen. Haben sie dann direkt gegen St. Pauli umgesetzt, hatten sie, glaube ich, über 180 Sprints, 40 oder 50 mehr, als das davor der Fall war. Die sind wieder auf einem guten Weg, finde ich. Also ist schon okay. Aber diese Szene an sich, die war es, die mich so ein bisschen geärgert hat. Weil, wie gesagt, lass doch das Spiel laufen. Häufig siehst du den Spielern an der Nasenspitze an, war es ein Foul oder war es keins. Und
ist gut, glaub, Max, wir sind jetzt bei dir. Alles gut, Max.
Wir
sind
auch
bei dir. Im danke, Sinne danke, des Fußballs.
Danke, dass ihr mich hinten raus da doch noch supportet.
Die Glaskugel.
Timo, du hattest letzte Woche Adamu vom Sportclub.
Jawohl.
Der hat, glaube ich, durch eine Ecke ein Tor vorbereitet.
Er hat dann den Fuß reingehalten, hat den so vorbereitet. Gab es für Junior Adamu. Und damit war er aber mal mit Abstand der Beste von den drei Glaskugelspielern, würde ich sagen.
Du ja, hast bei am meisten wurde Ahnung. Noch nicht mal eingewechselt. Elias Saad.
Genau. Also Elias Saad bei Augsburgern, die in Heidenheim verlieren, Max. Das sind Minuspunkte fast schon. So ehrlich muss man sein.
Ich frag mich. Und, also gut, dann darf sich Sandro auch nicht wundern, wenn er dann verliert, wenn er Elias Saad nicht bringt. Der wäre für ein Doppelpack genau. Gut gewesen.
Genau. Und Burke hat auch nicht realisieren können. Also, wir waren wie immer ahnungslos. Also, wir zwei, Max.
Punkt für Timo.
Unser, damit müsstest unser du, Chefstratege. Glaub ich, in Der Chefstratege ist ja nicht ist umsonst okay. Chefstratege.
Timo Adamu Timo, ist mein Topsturm.
Wäre auch musst, peinlich, wenn du diese Rubrik nicht gewinnen Image würdest, arbeiten. Um mal ein bisschen Druck aufzubauen.
Weil bei mir ist es ja schon im Titel. Okay? Dann würde ich
Schau
sagen.
Schau mal voraus, Uli. Du fängst an. Du hast so eine Strähne. Wen nominierst du fürs nächste Wochenende? Spieltag 6 in der ersten Liga. Okay. Hätte ich diesmal ich auch genommen. Ich brauche auch mal einen Safe-Call. Aber ich halte mich zurück. Timo, du?
Ich würde auf Jonas Hofmann gehen. Der ist in den letzten Wochen jetzt immer mal eingewechselt worden, war ja schon aussortiert bei Bayer Leverkusen. Kriegt jetzt seine Minuten. Und gegen Union Berlin zu Hause habe ich das Gefühl, es ist mal wieder Hoffi-Time.
Es ist mal wieder Hoffi. Dann nehme ich einen von Hoffi, von Hoffenheim. Fisnik Aslani steht bei 4 Saisontoren, allerdings alle auswärts. Ich glaube, jetzt am Freitag ist er mal dran, zu Hause zu treffen. Gegen wen sage ich
das? Da seid ihr beiden aber mal ganz mutig unterwegs, mein lieber Mann.
Sehr gut. Und wenn ich wieder nicht gewinne, dann ist echt, dann werde ich Harry nie wieder loben. Alles klar.
Also, Jungs, Männer, ich wünsche euch was.
Ich wünsche euch auch was. Viel Spaß. Und nicht vergessen an die Community, an die Gemeinde, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, 5 Sterne am besten hinterlassen, aber auch gerne eine Kritik mal reinschreiben, dann sage ich wie immer, das letzte Wort hat natürlich Timo. Schwing die Glocke.
Schwing die Glocke. Macht's gut.
Ciao, tschüss, ciao, Gemeinde. Servus.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.